For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview.
Bonita Grupp, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen können. Erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Du bist jetzt die Chefin von Trigema, kann man so sagen, ne?
Ja, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Das bin ich allerdings nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Bruder.
Ja, seit wann ist das so? Seit wann habt ihr das Geschäft übernommen?
Seit Anfang 2024.
2024, das Geschäft selber, also Trigema gibt es schon richtig lange, das seit Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich.
Wir sind in unserem 106. Jahr dieses Jahr.
Ja. Okay.
Also 1919 gegründet von meinem Urgroßvater.
Und dein Bruder und du, ihr seid die wievielte Generation?
Die vierte Generation.
Wie viele Mitarbeiter hat Trigema aktuell?
1200.
Okay, dann haben wir so ein bisschen die Rahmendaten abgesteckt. Also es ist schon echt ein großes Unternehmen, Traditionsunternehmen. Und ich habe auch das Vergnügen gehabt, deinen Vater mal kennenzulernen. Der war bei uns bei einer Veranstaltung hier in der Elbphilharmonie auf der Bühne und hat da in einer Podiumsdiskussion mitgewirkt. Das war alles sehr, sehr eindrucksvoll und auch, wie soll ich sagen, voller Tradition. Und jetzt kommt ihr als eine neue Generation, die vierte Generation, und übernehmt das Geschäft. Wie viel Freiheit hat man eigentlich, wenn man aus, so einer großen Tradition und so einer, wie soll ich sagen, starken Prägung der Vergangenheit kommt, dem Geschäft den eigenen Stempel aufzudrücken?
Also Freiheit, sage ich mal, wir müssen ja als Unternehmen immer gucken, dass wir mit der Zeit gehen und uns weiterentwickeln. Deshalb benötigt man unbedingt diese Freiheit, um das Geschäftsmodell auch weiterzuentwickeln. Und mein Bruder und ich sind ja nicht erst seit 2024 im Unternehmen, sondern schon seit über 10 Jahren. Also ich selbst bin seit 2013 ein Teil unserer Firma und erst dann das Jahr darauf eingestiegen. Das heißt, wir hatten ja auch schon vor, die Geschäftsleitung übernommen haben und die Inhaberschaft, hatten wir ja schon viele Jahre, in denen wir gemeinsam mit unserem Vater und auch unserer Mutter, die auch weiterhin Teil der Firma ist, die Firma voranzubringen und neue Bereiche einzuführen, auszutesten. Das ist ganz wichtig und da hat auch jede Generation die Themen, die natürlich zum einen, sage ich mal, vom Führungsstil herkommen, aber zum anderen selbstverständlich auch kundenseitig, von den äußeren Einflüssen natürlich auch beeinflusst ist, ja.
Aber das ist ja ein Unterschied, ob ich sozusagen angestellt bin im Unternehmen meines Vaters, auch wenn ich weiß, dass ich es mal übernehme, oder ob ich dann wirklich in der Geschäftsführung bin. Und ich, vielleicht magst du mal erzählen, wie habt ihr das gemanagt? Wie habt ihr das gemacht? Weil viele, also auch gerade Familienunternehmen, stehen ja vor der Frage, wie macht man eigentlich gerade nach einer langen, langen Zeit, wo ein prägender Kopf sozusagen an der Spitze der Firma stand, wie macht man das eigentlich sinnvoll? Ich habe schon rausgehört, einmal, ihr habt vor 10 Jahren schon angefangen. Also das war sozusagen ein gleitender Übergang, aber irgendwann ist ja eine Zäsur da bin ich Geschäftsführer, das ist ja schon nochmal eine andere Geschichte. Was ist euer Vorgehen da gewesen?
Also man muss sagen, es ist so, es hat sich vielleicht von außen so dargestellt, weil mein Vater alleiniger Geschäftsführer und Inhaber war, dass er die Sachen alleine entschieden hat. So ist es aber nicht. Alle großen Investitionen wurden gemeinsam in der Familie entschieden, obwohl wir, sage ich mal, noch keine Teilhaber damals waren und nicht in der Geschäftsleitung. Aber es war immer wichtig für uns, dass wir diese Entscheidungen gemeinsam tragen, weil sie ja auch in die Zukunft weisen und selbstverständlich ja auch Einfluss haben auf das, was mein Bruder und ich ja dann übernommen haben. Und deshalb haben wir uns da immer gemeinsam ausgetauscht und konnten so natürlich gewisse Ideen auch schon, sage ich mal, langfristig davor schon aufbauen. Ja, weil es ist ja so, wir sind ja ein produzierendes Unternehmen. Das heißt, haben aber gleichzeitig auch den Vertrieb komplett in der eigenen Hand. Also wir haben ja sehr viele Bereiche, die man ja auch langfristig aufbauen muss. Oder dann gab es das Thema zum Beispiel Energie. Wir sind auch sehr energieintensiv. Dadurch, dass wir die Stoffe ja auch komplett selbst herstellen, sind wir hier sehr stark auf Dampf angewiesen, den wir für unsere Maschinen brauchen. Und das hat sich natürlich auch seit der Gaskrise 2022 als sehr richtungsweisend dargestellt. Die Schritte, die wir natürlich damals gegangen sind, die sind noch nicht zu Ende und es sind große große Investitionen, die wir da tätigen müssen. Und da war es selbstverständlich wichtig, dass wir diesen Weg auch gemeinsam gehen.
Aber das heißt, du sagst, so abrupt war das gar nicht, wie es sich von außen darstellt.
Nein, das war also überhaupt nicht abrupt. Das ist natürlich, für uns war es ein anderes Gefühl und plötzlich war man selbst in der Verantwortung. Aber ich glaube, auch für die Mitarbeiter war es jetzt nicht so klar, ist es jetzt, dass man jetzt nicht mehr an den Schreibtisch meines Vaters geht, sondern wir dann, mein Bruder und ich, dann gewisse Themen entscheiden oder, sag ich mal, die vielen. Aber wir machen das als Team und davor, sage ich mal, sind wir auch schon als Team aufgetreten, nur dass bei uns jetzt eben die Endentscheidung liegt. Das war für uns so ein bisschen die Neuerung bei dem Ganzen.
Ja. Wie teilt ihr euch das denn auf? Dein Bruder und du?
Wir haben die Bereiche so ein bisschen aufgeteilt. Also er macht eher so Energie, Produktion, Finanzen, B2B-Vertrieb, teilweise auch natürlich Digitalisierungsprojekte, die auch mit Produktion zu tun haben. Und bei mir liegt dann eher Personal, E-Commerce und Marketing. Und meine Mutter ist nicht Teil der Geschäftsführung, das wollte sie nicht, aber sie ist Teil der Inhaberstruktur und ist so für uns sozusagen, also wir sagen immer, wir sind so ein Dreiergespann, ja. Also sie ist nicht offiziell Teil der Geschäftsleitung, aber für uns ist sie schon. Sie macht den Direktvertrieb.
Was war denn so seit der Übernahme der Geschäftsführung in dieser neuen Konstellation so ein Lernmoment? So ein Moment, wo du sagst, da habe ich weder mit gerechnet, noch war ich darauf vorbereitet, da habe ich wirklich was gelernt. Gab's sowas?
Muss ich sagen, gab es jetzt bisher zum Glück
keine böse Überraschung.
Noch nicht. Ja. Aber nein, aber wir hatten, ich sag mal so, die Jahre, die wir davor hatten, waren eben sehr prägend. Corona-Krise, Energiekrise, dann natürlich Fachkräftemangel, mit dem wir immer noch zu kämpfen haben und auch langfristig kämpfen werden müssen. Also das waren so Themen, die uns halt seit langem begleiten und die uns, glaube ich, auch schon so ein bisschen vorgeschärft haben. Weil ich bin froh, dass wir, ich meine, wir können... Also ich kenne auch andere Firmen, die genau kurz vor Corona die Übergabe hatten. Und wir hatten sie ja erst danach. Das heißt, diese Corona-Zeit hat uns als Familie vor allem nochmal enger zusammengeschweißt, weil es einfach unvorhergesehene Dinge waren, die von heute auf morgen entschieden werden mussten. Ich glaube, da konnten wir auch noch mal einiges draus lernen. Mhm. Auch aus, sag ich mal, wie unser Vater mit dieser schweren Zeit umgegangen ist.
Mhm. Hast du da eine Anekdote oder irgendein Beispiel?
Wir haben der 18. März 2020, den werde ich nie mehr vergessen. Da wurde uns gesagt, die Läden müssen schließen. Ich hatte es schon mal so angedeutet bei meinem Vater und er gemeint hat, nee, das wird die Regierung nie machen, ja. Weil in unseren stationären Läden haben wir, sag ich mal, 40% unseres Umsatzes. Der war dann von heute auf morgen weg. Boah. Und wir haben ja 1200 Mitarbeiter, die Produktion, die das ganze Jahr über durchläuft. Das heißt, wir haben ja trotzdem Löhne zu zahlen, Fixkosten, die wir haben. Und da wussten wir, okay, 40% des Umsatzes einfach mal von heute auf morgen weg. Wir wussten selber auch nicht online. Ich konnte mir nicht vorstellen, wenn Mitarbeiter oder Personen, die Gesellschaft jetzt nicht weiß, wie geht's weiter, zuerst mal, sage ich mal, nur zu Hause in ihren eigenen vier Wänden ist, dass sie dann sagen, ich brauche jetzt ein neues T-Shirt, ein neues Poloshirt, eine neue Jogginghose, weil wenn ich zu Hause, sage ich mal, sitze, brauche ich jetzt nicht gerade das neueste Kleidungsstück. Und ich weiß ja auch nicht, wie sich meine Kosten entwickeln, wovon lebe ich zukünftig. Dann wissen wir immer schon, dass Kleidung nicht das ist, wofür ich zuerst Geld ausgebe. Das heißt, auch da wussten wir nicht, wie sich das entwickelt. 20% unseres Umsatzes ist auch noch B2B-Bereich, das heißt Arbeitskleidung. Auch da wussten wir, wenn Firmen nicht wissen, wie es weitergeht, werden sie jetzt nicht mal sagen, ich statte jetzt meine Mitarbeiter mit Arbeitskleidung aus. Also auch da war es fraglich. Das heißt, da haben wir viel von unserem Vater gelernt, denn für uns war es so, keiner wusste wie. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, ich nehme eine Videobotschaft für die Mitarbeiter auf und sage, die Arbeitsplätze sind sicher, es wird weitergehen. Das hat schon Halt gegeben, aber wir selber wussten ja einfach nicht, wie geht's weiter. Aber er hat gesagt, wir werden es schon irgendwie schaffen und wir werden gemeinsam, wir müssen einfach als Team daran arbeiten. Und was wichtig war, ist, dass wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt haben, es kann sein, dass gewisse Tätigkeiten, für die sie ja eigentlich da sind, es so aktuell vielleicht nicht geben wird und wir sie dann bitten werden, in anderen Bereichen tätig zu sein, vielleicht weil sich uns ein neues Geschäftsmodell eröffnet oder ähnliches, dass wir da einfach flexibel sind als Belegschaft. Und das hat sich so schlussendlich dann auch erwiesen, weil wir dann auf Maskenproduktion umgestellt haben. Und die Zeit war dann sehr intensiv und anders, als wir es uns gedacht haben, also auch positiv. Aber das hat natürlich auch innerhalb der Belegschaft, musste man da flexibel sein. Und da sind wir froh, dass wir das gemeinsam als Team, sage ich mal, überstanden haben, diese Zeit.
Wow, also das stelle ich mir wahnsinnig herausfordernd vor. Du weißt ja selber nicht, wenn du so eine Garantie eigentlich aussprichst, Was dir selber nicht, wie lange dauert denn das jetzt und wird es noch viel schlimmer? Und was machst du eigentlich, wenn die Läden jetzt die nächsten 5 Jahre zu sind? Dann hast du irgendwie, was hast du gesagt, 40% des Umsatzes schon mal hast du nicht mehr und gleichzeitig
waren dann 7-8 Monate am Stück
so, zu. So, das war ja eine ganze Zeit. Dann sprichst du so eine Garantie aus. Das ist ja wahnsinnig mutig. Also Kommunikation, Mitarbeiterorientierung, auch Verantwortung höre ich daraus ganz stark, unternehmerische Verantwortung. Also ich fühle mich für die Leute verantwortlich und gleichzeitig muss ich gucken, dass ich jetzt irgendwie eine neue unternehmerische Idee habe, die unter den Bedingungen funktioniert. Also das klingt in der Tat herausfordernd, dass du das den Tag noch kennst, beweist, dass das oder zeigt ja, dass das eine sehr dramatische Situation war. Und also ich höre eine ganz starke familiäre Bindung raus und ihr versteht euch, ihr diskutiert die Dinge zusammen, gemeinsam und ihr haltet euch. Ihr fühlt euch verantwortlich für das Ganze und das ist nicht nur die Familie, die Firma, sondern auch die Mitarbeiter. Das ist alles sehr, sehr positiv. Wenn ich mir mal vorstelle, also eine Familie ist ja einerseits eine Konstellation, in der man eine gewisse natürlich Nähe und Enge Nähe hat, aber eben vielleicht auch eine Enge hat, wo man an einer bestimmten Stelle sich auch, ach, man geht sich wieder mal auf den Keks und man ist, und man kann ja auch an der Stelle nicht so richtig unterscheiden zwischen Privatleben und beruflichem Leben, weil man, ja, das findet ja alles gemeinsam statt. Was wäre denn so ein Punkt, wo du sagst, also bei allem Segen und wie wunderschön bestimmte Sachen sind und hilfreich und ich lerne viel, und das hat eine gewisse Tiefe. Was sind denn so Aspekte, die schwierig sind?
Also selbstverständlich, mein Bruder und ich, wir verstehen uns sehr gut und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten dürfen. Weil ich glaube, heutzutage, klar, in der Situation, als mein Vater die Firma übernommen hat, waren wir natürlich auch noch etwas kleiner, aber auch als er sie alleine geführt hat. Aber heutzutage gibt es so vielseitige Themen, in denen man, sag ich mal, mit denen man sich befassen muss, dass es schön ist, sag ich mal, eine starke Partnerschaft innerhalb der Firma zu haben. Aber wir streiten uns selbstverständlich auch mal und sind uns auch uneins. Ich glaube auch natürlich, sag ich mal, die gewisser Diskurs bringt einen ja auch vorwärts, ja, weil nur dadurch werden ja auch neue Ideen generiert. Und da ist es für uns wichtig, dass wir uns mindestens einmal in der Woche treffen. Wir machen das innerhalb in unserem Großraumbüro, dieses Treffen. Es gibt natürlich dann auch manchmal Themen, die wir auch mal an einem Wochenende gemeinsam diskutieren, auch gemeinsam mit meiner Mutter, wo wir sagen, da müssen wir gewisse Ideen entwickeln. Und dann sind es aber auch oft Gespräche, was für meinen Bruder und mich immer sehr hilfreich ist, sind lange Autofahrten, die wir zusammen bestreiten irgendwohin. Da haben wir gute Ideen. Oder auch einfach so, ja, auch am Wochenende kann es mal sein, der Austausch. Oder er spricht mit jemandem und ich spreche mit jemandem, bin bei einer Veranstaltung, schnapp eine gute Idee auf oder spreche auch mit Freunden und es kommt irgendwie was. Also man ist ja, ich sag mal so, als Unternehmerin, Unternehmer ist man ja, sag ich mal, schält man ja nie komplett ab, sondern es gibt immer irgendwie Sachen, es kann sein, ich bin irgendwo im Urlaub und schnapp was auf und denke mir, ach, das ist ja interessant, das könnte man für uns auch mal umsetzen oder so, das wäre auch eine Idee, aber das ist ja auch schön und das ist keine Belastung, ja, und ich finde, wir diskutieren viel, aber wir wissen, wir wollen mit einer Stimme, sag ich mal, für die Geschäftsleitung, für die Familie sprechen und da müssen wir uns einfach vorher einig werden und den Weg einfach vorher definieren.
Das heißt, bei Meinungsverschiedenheiten tragt ihr das im sozusagen einen Familienkreis aus und nach außen habt ihr eine Stimme. Deswegen.
Genau, das ist für uns wichtig. Mhm. Und so als Mediator haben wir aktuell auch noch unsere Mutter.
Auch Teil der Familie, aber.
Ja, auch Teil der Familie, aber aber für uns ist ja das Ziel langfristig. Wir wollen langfristig weiterhin am Standort Deutschland produzieren, Qualität liefern und auch ein faires Produkt liefern. Und das ist unser Ziel und daran müssen wir tagtäglich arbeiten.
Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht vorher noch eine Frage. Habt ihr mal drüber nachgedacht, die sozusagen Geschäftsführung zu erweitern, um jemanden, der nicht zur Familie gehört, also ein externer Manager?
War bisher nie, also mein Großvater hatte das, ja. Mein Vater hat es dann wieder alleine übernommen und bisher haben wir jetzt da keine Idee in die Richtung, genau.
Du hast gerade schon von neuen Ideen gesprochen und naja, ihr seid jetzt die nächste Generation, die vierte Generation, ihr wollt dem Unternehmen sicherlich auch euren eigenen Stempel aufdrücken, aber nicht einfach, um ihn aufzudrücken, sondern die Zeiten verändern sich natürlich und ihr seid anders geprägt als sicherlich die Generation des Vaters und der Großeltern und so weiter. Was sind neue Perspektiven? Was sind Dinge, die ihr anders machen werdet?
Also wir sagen jetzt nicht, dass wir grundlegend Dinge anders machen wollen, weil wir ja schließlich die Sachen auch schon in den letzten Jahren mitgeprägt haben, sondern wir müssen einfach mit der Zeit gehen und gucken, wie entwickeln wir uns weiter. Und da sehen wir zum einen natürlich noch Potenzial in gewissen Bereichen, sei es, sage ich mal, zum Beispiel der weitere Ausbau im Dachbereich, im Online-Bereich. Dann zum Beispiel haben wir jetzt auch letztes Jahr also unter unserer Führung zum ersten Mal einen neuen Standort, also Verkaufsstandort aufgemacht und das war in Leipzig. Das testen wir gerade. Dann haben wir aber natürlich auch so grundlegende Themen. Ich meine, wir sind historisch gewachsen als Firma, aber auch da müssen wir gewisse Prozesse ja immer mit weiter ausbauen und da gibt es natürlich auch gewisse Themen, die ja langfristig geplant werden. Also wie gesagt, wir hatten planen aktuell eine große Investition mit einer neuen Energiezentrale, weil das einfach essentiell wichtig ist, auch für die Zukunft, dass wir uns da auch noch nachhaltiger, effizienter aufstellen. Dann haben wir so Themen in der Logistik. Wir hatten mal überlegt, bauen wir ein neues Logistikzentrum. Das haben wir jetzt verworfen, weil wir innerhalb der Logistik ein neues System eingeführt haben, jetzt mit so automatischem Picken und so weiter. Und da sind wir schon einiges weiter. Also da versuchen wir auch immer noch, wie können wir effizienter werden. Wir haben jetzt, das sind Kleinigkeiten, aber die wir einfach anbinden müssen. Wir haben bisher, sagen wir, unser Online-Shop, also wir haben hier unser großes Lager hier vor Ort. Und das heißt, wenn jetzt ein Kunde was bestellt, was hier nicht vorrätig ist, müssen wir das teilweise aus den Läden zurückholen. Jetzt versuchen wir durch das neue System dann auch den Versand aus dem Ladengeschäft an den Kunden zu ermöglichen. Wo wir einfach nochmal sagen, wie können wir unsere Effizienz steigern und gleichzeitig natürlich auch nicht Personal einsparen, weil wir Personal abbauen wollen, sondern weil wir es einfach nicht finden. Mhm. Ja? Mhm. Das ist jetzt zum einen in der Logistik, aber vor allem ein wichtiger Punkt natürlich auch in der Produktion. Also wir kaufen das gern. Dann unser erster Produktionsschritt ist das Stricken. Also wir sind Rundstricker. Das heißt, wir verarbeiten elastische Stoffe, erstellen elastische Stoffe, Piqué, Single Jersey, Sweatmaterial. Daraus machen wir dann Unterwäsche, Nachtwäsche, T-Shirts, Poloshirts, Jogging, genau, ja. T-Shirts, Jogginghosen, Jogginganzüge. Das ist so unser Bereich. Dann im nächsten Schritt wird der Stoff gebleicht und gefärbt und ausgerüstet. Das heißt, fixiert, einlaufsicher gemacht. Dann wird er zugeschnitten und dann konfektioniert, also genäht. Und das ist genau.
Das macht ihr alles. Ja. Also praktisch alle Produktionsschritte vom Garn bis zum fertigen T-Shirt.
Genau. Mit dann am Ende noch mit Druck, wie bei deinem T-Shirt, oder auch mit Stick, eben nach unseren Vorgaben oder eben auch nach den Vorgaben des Kunden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Arbeitskleidung haben. Ja.
Jetzt sind das ja alles Fragen und Themen, die, ich sag mal, klassische unternehmerische Fragen sind. Wie stelle ich eigentlich sicher, dass die Energiekosten ich im Griff habe? Übrigens würde mich immer interessieren, wie ihr das macht, weil das gerade unheimlich viele Firmen natürlich beunruhigt und beschäftigt, wie man das macht. Wie kann ich im Prinzip, weiß ich nicht, die Logistik optimieren? Wie kann ich effizienter werden? Wie kann ich letztlich Kosten sparen oder die Kosten im Griff haben etc.? Bevor wir nochmal auf das Energiethema eingehen, nochmal die Frage, was würdest du qualitativ, jetzt nicht quantitativ, sondern qualitativ als eine neue Perspektive sehen? Hat es was mit KI, mit Digitalisierung zu tun? Hat es was mit der...
Also genau, darauf wollte ich ja hinaus. Also das sind ja Bereiche, durch KI, durch Digitalisierung können wir diese Bereiche natürlich nochmal anders aufstellen. Ja? Sei es in der Stoffkontrolle, in der Nähkontrolle, aber einfach auch dahingehend, dass wir gucken, wie können wir das Personal, das wir haben, einfach noch sinnvoller einsetzen. Ja? Das ist jetzt gerade in der Logistik, merken wir das jetzt durch gewisse Digitalisierungsprozesse. Aber wo für uns natürlich das Herzstück ist, ist natürlich der Bereich Konfektion, Nähen. Ja? Weil da ist es, der ist sehr handarbeitsintensiv. Jede Naht an deinem T-Shirt, an deinem Hemd, muss von Hand durch die Maschine geführt werden. Das heißt, wenn wir sagen, wir produzieren 1000 T-Shirts am Tag, können wir die in einer 8-Stunden-Schicht produzieren, brauchen dafür aber 12 Näherinnen und Näher mindestens. Ja. Das heißt, wir wissen einfach, sobald wir da, sag ich mal, und wir finden diese Fachkräfte, wer will heute noch nähen? Hm. Ja? Das ist auch nicht mehr was man im privaten Bereich macht. Ja? Es gibt ja wenig Leute noch, die sagen, ich habe meine Nähmaschine zu Hause und repariere was, nähe mir was Eigenes. Das gibt's ja nicht, ist ja nicht mehr so breit vorhanden. Das heißt, wir bilden aus in dem Bereich selbstverständlich. Ist unser größter Teil unserer Auszubildenden ansässig. Aber dadurch können wir natürlich den Bedarf, den wir haben, nicht decken. Das heißt, hier müssen wir immer auch wieder neue Schritte gehen in den Arbeitsprozessen, in den Nähschritten. Wie können wir die vereinfachen? Wie können wir da den Durchlauf verbessern? Indem wir einfach auch teilweise natürlich mit weniger Personal auskommen müssen, weil wir sie grundlegend nicht finden. Mhm. Und da kommt uns natürlich Digitalisierung und KI auch zugute. Und da hoffen wir dieses Jahr den ersten Durchbruch im Bereich Automation zu haben, dass nicht eben jede Naht mehr von Hand durch die Maschine geführt werden muss, in gewissen Bereichen.
Was wären qualitative Aspekte, die ihr anders machen werdet? Modische Ausrichtung des Design oder bestimmte Themen, keine Ahnung, Nachhaltigkeit zum Beispiel.
Also Nachhaltigkeit ist immer schon ein Thema gewesen.
Ist immer schon Thema für euch gewesen. Ja,
ja, auch Qualität selbstverständlich. Also da ist jetzt nicht, dass wir jetzt das Rad neu erfinden, aber selbstverständlich kommen immer wieder neue Stoffarten, neue Produktionsweisen hinzu, ja, die natürlich noch nachhaltiger sind, energiesparender sind. Ja.
Also, magst du nochmal sagen, wie ihr das mit der Energie macht, weil das gerade so ein brennendes Thema für viele ist? Gibt's da, was ist euer Approach, um sicherzustellen, dass die, naja, ihr seid im Wettbewerb mit internationalen großen Playern, also wirklich großen Marken? Und da ist natürlich das Energiethema, wenn du nur in Deutschland produzierst, ein Riesenthema, denke ich. Wie macht ihr das?
Gut, also wir haben immer schon stark auf Eigenenergie gesetzt. Das heißt, wir haben eine Gasturbine, die dann auch unseren Dampf eben
produziert,
die wir für die Stoffherstellung benötigen. Aber worauf wir uns jetzt langfristig festgelegt haben, ist, dass wir nicht mehr so abhängig sind von einer Energiequelle. Das war bisher eben Gas, sondern dass wir da uns eben breiter aufstellen, indem wir auch Strom noch mehr mit reinnehmen können, den wir auch durch Solar produzieren. Aber wir wissen ganz genau, dass wir den Strombedarf, und der ist ja auch noch höher, wenn man dadurch Dampf produzieren muss, dass wir den nie durch Solar oder erneuerbare Energien abdecken können. Das heißt, wir haben teilweise noch Öl mit reingenommen, also dass wir da einfach breiter aufgestellt sind. Und durch diese Energiezentrale, die wir bauen wollen, können wir natürlich den Strom auch nochmal effizienter nutzen, dass wir dadurch auch sagen, okay, die Maschine ist sinnvoll, wenn die dann zu dieser Uhrzeit läuft, oder gerade, dass wir da in der Stoffherstellung noch effizienter werden im Energieverbrauch. Muss man natürlich auch sagen, wenn wir neue Maschinen kaufen in dem Bereich, sind die natürlich auch schon wieder energiesparender als noch vor 20, 30 Jahren. Also auch da achten wir selbstverständlich drauf. Und sind auch dran, dass vielleicht nicht mehr so viel mehr mit Dampf betrieben wird, sondern teilweise auch mit Strom. Also auch da gucken wir, dass wir da flexibler sind.
Ja. Also der Mix macht es eigentlich.
Genau, der Mix und einfach so die Unabhängigkeit, dass man nicht mehr von einer Energiequelle so abhängig ist wie bisher. Ja.
So, jetzt das Kostenthema habt ihr ganz gut offensichtlich im Griff. Ihr seid voller Ideen, wie man noch effizienter herstellt und auch sicherstellt, dass ihr, das ist ja, wenn ich richtig verstehe, euer Kern, im Argument, euer Kern-USP zu sagen, wir stellen in Deutschland her. Das ist in Deutschland mit einer hohen Qualität hergestellt, und ihr müsst natürlich gucken, dass ihr da in einem Hochlohnland mit hohen Energiepreisen die Kosten im Griff habt. Das spüre ich eine ganz große unternehmerische, wie soll ich sagen, Perspektive, und auch ihr seid sehr, sehr agil offensichtlich, das in den Griff zu kriegen. Aber würdest du mir zustimmen, dass ihr ja im Wesentlichen im Wettbewerb seid mit ganz großen weltweiten Marken, die letztlich in eurem, also in verschiedenen, teilweise Modemarken, teilweise auch Sportbrands, die weltweit herstellen, die natürlich ganz anders skalieren, die sich womöglich sogar mit, was die Kosten angeht, sowohl die Lohnkosten als auch Energiekosten etc. ganz anders aufstellen können, und ihr wahrscheinlich Kostenargument nicht dauerhaft dieses Game gewinnen werdet, sondern da geht es wahrscheinlich um Trend, Design, Fashion, um die richtigen Leute, die die Sachen tragen, was weiß ich. Was ist da eure Perspektive, um dauerhaft in diesem Wettbewerb, den ihr ja nun seit über 100 Jahren, hast du ja geschildert, sehr, sehr eindrucksvoll nicht nur überlebt, sondern prosperiert? Wie wollt ihr das in der Zukunft machen? Was ist das Geheimrezept?
Gut, also zum einen ist es so, dass wir natürlich, ich weiß, wir gelten nicht als die Modischsten, das ist auch richtig so, weil wir setzen eher auf Langlebigkeit und Langfristigkeit. Also wir wollen, dass, wenn sich jemand für ein Trigema-Produkt entscheidet, dieses Shirt, Sweatshirt, was auch immer, auch mehrere Saisons trägt, ja. Und deshalb sagen wir setzen vor allem auf eine Farbvielfalt, auf Basics. Dadurch können wir dann eben auch auf Qualität setzen, auf Nachhaltigkeit und auch auf Flexibilität. Also wir haben zum Beispiel nicht so lange Vorläufe. Wir setzen uns einmal im Monat zusammen und sagen, okay, wenn es jetzt zufällig irgendwie, wenn man sieht, da gibt es einen Trend, eine neue Farbe, als Beispiel Türkis ist jetzt plötzlich voll im Kommen, dann sagen wir, okay, in welchen Produkten können wir das jetzt noch kurzfristig anbieten, weil wir brauchen da eben nur 2 bis 3 Wochen Vorlaufzeit, um das dann auch an den Markt zu bringen. Ja. Und dadurch haben wir natürlich, ist auch wieder ein Kostenthema, müssen wir nicht in die lange Vorlaufplanung gehen, müssen es uns auch nicht aufs Lager legen und dann, sage ich mal, ändert sich der Geschmack wieder. Das war zum Teil zum Beispiel auch während Corona, als viele ja natürlich dann gewisse Trends, gewisse Sachen sich, also sage ich mal, bestellt hatten bei ihren Lieferanten. Und dann hat man plötzlich gemerkt, so, ja, also sage ich mal, das klassische Hemd oder die Bluse wird jetzt nicht so gebraucht oder das Kleid oder der Anzug. Dieses Thema hatten wir nicht. Wir konnten sehr schnell umplanen. Also wir haben dann auch noch kurzfristig unsere Kollektion verkleinert, weil wir gesagt haben, wir wissen zum Beispiel im Online-Bereich laufen mehr die Basics, im Offline-Bereich eher so die Sachen mit Print und mehr so die teilweise modischeren Themen. Das heißt, dann wussten wir, okay, wir setzen jetzt mehr auf das, was im Online läuft. Was dann zum Beispiel war, ist, wir haben gemerkt, plötzlich Nachtwäsche hat stark angezogen, weil die Leute einfach mehr Zeit zu Hause verbracht haben und wieder mehr Wert auf Nachtwäsche gelegt haben. Das heißt, da haben wir dann kurzfristig geguckt, was können wir, welche Stoffe haben wir noch am Lager, wo können wir noch kurzfristig Modelle, sage ich mal, anbieten. Und da haben wir dann einfach geguckt, was läuft. Poloshirts sind zum Beispiel nicht so stark gelaufen, dafür mehr T-Shirts oder Jogginghosen. Jogginghosen waren der Renner. Ja? Wir haben noch nie so viel Jogginghosen wie in diesem Jahr verkauft, weil viele das halt bequem war und wir dieses zu Hause angezogen haben. Das heißt, da haben wir dann geguckt, wo können wir da noch kurzfristig lieber da ausbauen, und da sind wir sehr flexibel und können bei Bedarf auch, wenn uns jetzt jemand fragt und sagt, ach, ich habe nächste Woche dieses Event und da ist es mir jetzt gerade eingefallen, da wäre es noch nett, wenn wir gebrandete Poloshirts mit Namen der Mitarbeiter hätten für das Firmen-Event, dann können wir die halt noch liefern, ja, weil wir innerhalb von, sag ich mal, 48 Stunden recht viel möglich machen können. Und das ist dann unsere Stärke, dass wir da eben kurzfristig auch natürlich dann zu unserem Preis, aber kurzfristig auch auf die Bedürfnisse eingehen können.
Also ihr habt super kurze Entscheidungswege und könnt auf alles schnell reagieren. Wenn die Leute Jogginghosen tragen, weil man sowieso nur den Oberkörper in den Online-Meetings sieht, dann könnt ihr die Produktion entsprechend anpassen. Habe ich verstanden. Ich habe auch verstanden, warum Langlebigkeit so wichtig ist, gerade weil ihr nicht auf die kurzfristigen Trends setzt. Muss die Qualität stimmen, weil wenn ich das vierte Jahr das T-Shirt anhabe im Sommer, dann sollte das immer noch gut aussehen und irgendwie nicht auseinanderfallen. Insofern habe ich große Hoffnungen auf Mainz. das verstehe ich. Das heißt aber, dass dieses, sagen wir mal, Erfolgsrezept gerade nicht so sehr mit dem Trend zu gehen, auf Qualität zu achten und vielleicht das vernünftigere Produkt, kann man das so sagen, das vernünftigere Produkt anzubieten, das ist was ihr auch in Zukunft machen wollt.
Genau, also darauf wollen wir selbstverständlich setzen, weil wir ja auch durch unsere, sage ich mal, 80-prozentige Wertschöpfung hier vor Ort selbstverständlich ja auch die Lieferkette im Blick haben und die Qualität auch im Blick haben. Mhm. Und diese kurzen Wege wollen wir uns auch beibehalten, weil also wir sind auch bei 1200 Mitarbeitern nur 40 Personen in der Verwaltung. Wir sitzen alle in einem Großraumbüro. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, also wenn mal jemand eine negative Online-Bewertung reinschickt, die kommt direkt in mein Postfach, sehe ich auch direkt. Oder wir merken vom Kundenfeedback, okay, bei dem Produkt gibt's das und das Thema, dann können wir sehr schnell reagieren und es sofort anpassen. Mhm. Und ich bekomme das auch zum Beispiel, ich sitze gegenüber, neben mir sitzt die Produktionsabteilung. Das heißt, wenn ich merke, oh, da ist jetzt hier gerade eine Maschine ausgefallen, das betrifft die und die Stoffarten, dann weiß ich ganz genau, okay, wir haben da eigentlich geplant, dass wir da in 2 Wochen ein Produkt launchen. Dann weiß ich ganz, kann ich gleich sagen, okay, verzögert sich das nochmal, müssen wir da auch was anpassen im Marketing, im Launchplan, in allem. Also da können wir sehr schnell, sehr eng eben zusammenarbeiten und das ist super wichtig auch.
Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben und wie unterscheidet der sich von dem deines Vaters zum Beispiel, der letzten Generation?
Ich glaube, jede Generation hat ja die eigenen Bereiche. Ich glaube, so dieses komplette, mein Vater war jetzt nicht so in dem Bereich so komplett Micromanagement, aber ich glaube, so Micromanagement, wie es vielleicht die vorherige Generation teilweise gemacht hat, das kann man bei diesen vielseitigen Themen, die es heutzutage gibt, gar nicht mehr wirklich anwenden, sondern wir sagen, wir setzen auch viel darauf, dass wir sagen, wir vertrauen dann dem Team und müssen sagen, okay, das sind die Ziele und das wollen wir erreichen. womit mein Vater, sage ich mal, auch nicht so zurechtkommt, ist, dass wir, er sagt immer, wo bist du jetzt wieder? Und sage ich, ja, in der Besprechung. Ach, immer diese Besprechung. Ja, und sag ich, ja, aber das ist halt wichtig, ja, weil wir haben so viele Projekte und die muss man ja auch irgendwo voranbringen und auch jeden abholen. Und ich glaube, das ist einfach nochmal anders. Dann ist man natürlich auch, ja, muss man ganz andere Wege gehen in der Mitarbeitergewinnung und so weiter. Es ist nicht mehr so straightforward, sage ich mal. Auch das Thema Marketing ist so vielseitig mittlerweile mit Social Media, mit allem. Da möchten wir natürlich auch unser Produkt näher bringen, was wir, sage ich mal, produzieren, wie wir es produzieren, weil viele Kunden gar nicht mehr wissen, wie viel Arbeit da reinfließt, wie es hergestellt wird, aber selbstverständlich auch wieder so Nähe zu den Mitarbeitern zeigen, dass wir sagen, wir sind eine Betriebsfamilie, so ist das Betriebsklima bei uns, so könnt ihr euch den Arbeitsalltag bei Trigema vorstellen. Das sind ja alles Themen, die musste man früher nicht bedenken, aber das ist ja alles wichtig, was man heutzutage dann, wie man sich auch präsentiert, auch als Arbeitgebermarke. Und da gibt es einfach viele Bereiche, die, sage ich mal, vielleicht in der Zeit meines Vaters das nicht ganz so, wo nicht ganz so der Fokus drauf war. Dafür gab es vielleicht wieder andere Themen, dass man eine engere Beziehung zu den Großkunden hatte, die wir mittlerweile halt nicht mehr so haben, sondern am Ende jetzt aktuell halt, sag ich mal, 80% am Endkunden sind.
Also Kommunikation ist wichtiger, wenn man so will, ne? Also diese ganzen Meetings, das sind ja letztendlich Diskurse. Man spricht, man definiert Ziele, hast du gerade gesagt. Ja. Und die Teams müssen sozusagen in die Lage versetzt werden, zu wissen, wo sollen sie eigentlich hinlaufen. Aber dann sollen die auch selber laufen und eigenständig agieren. Das funktioniert nur, wenn man kommuniziert und zwar viel kommuniziert und dadurch hat man diese sozusagen neue Perspektive. Gleichzeitig habe ich verstanden, der Vater sagte als allererstes, bei Corona war der Reflex, ich muss den Mitarbeitern eine Botschaft senden, ich muss die sozusagen bei mir behalten. Das ist ja schon ganz, das ist ja nun auch nichts anderes als Kommunikation.
Nee, also, genau. Also das sind einfach unterschiedliche Themen, aber ich sag mal, man kommuniziert einfach vielleicht auch anders. Ja?
Kannst du das qualifizieren, wie?
Na gut, mein Vater ist nochmal eine ganz andere Generation. Also er hat keine eigene E-Mail-Adresse. Er, sage ich mal, diktiert jeden Brief oder jede E-Mail. Das ist ja bei uns nochmal ein bisschen anders, sage ich mal. Das ist auch so, wie ich jetzt, sage ich mal, eine Assistenz wahrnehme, ist es bei mir, die muss mir mehr zuarbeiten und nicht nur, sage ich mal, Termine machen und irgendwie Korrespondenz verwalten. Ja, ich glaube, so ist es halt so, so entwickelt sich das ja auch weiter. Wie was wir immer schon von unserem Vater gelernt haben, ist, wie gesagt, das Konzept des Großraumbüros, dass wir alle zusammensitzen.
Das war schon immer so.
Das war schon seit Mitte der 70er so, sehr hat er modern, das umgebaut. Ja. Und das ist nochmal auch ganz anders vom Führungsstil eben her. Und was für uns immer schon wichtig ist, was wir beibehalten möchten, ist diese flachen Hierarchien einfach.
Also das Großraumbüro
in den, macht uns auch agil.
Ja, total. Und in das Großraumbüro in den 70ern ist ja, scheint mir, das ist eine totale Innovation damals gewesen. Das ist ja völlig unüblich.
Kann auch selbstverständlich, ist nicht für jeden so praktisch zum Arbeiten, weil man natürlich, wir haben schon viel Platz zwischendrin und aber man ist natürlich immer ansprechbar. Also wenn ich auch weiß, ich muss was in Ruhe durcharbeiten, dann mache ich das mal abends oder am Wochenende, weil man ja permanent, sage ich mal, auch ansprechbar ist. Ja?
Du hast gerade schon das Stichwort Arbeitgebermarke benannt und ich meine, ihr seid ein Familienunternehmen, ihr macht Dinge anders als andere Unternehmen. Ihr habt offensichtlich ganz früh schon, wie gesagt, dieses Großraumbüro eingeführt und da ist eine große unternehmerische Verantwortung zu spüren. Was ist eure wie definiert ihr eure Unternehmensmarke und wie treibt ihr sie, die Arbeitgebermarke, wollte ich sagen. Wie definiert ihr eure Arbeitgebermarke und wie pflegt ihr sie? Was für Dinge sind im Prinzip das, was ihr anbietet für Talente und Arbeitskräfte und wodurch unterscheidet ihr euch von anderen?
Gut, ich denke mal, das eine sind natürlich die klassischen Familienunternehmen-Charakteristiken, dass wir sagen, wir nennen uns eine Betriebsfamilie, wir haben flache Hierarchien, das heißt, auch wenn jetzt, sage ich mal ein Mitarbeiter, egal in welchem Bereich, Produktion, sonst wie, ein Thema hat, was ihn auch belastet, wir wissen, es sind immer die Türen offen, man kann auch direkt mit uns drüber sprechen, wir sind da auch sehr hilfsbereit, vermitteln meinen Bankkredit oder egal wie, also das sind immer Themen, da können wir auch mithelfen. Wir haben ja auch über 42 Nationen bei uns im Unternehmen. Das heißt, auch das ist, wir hatten immer schon viele Nationen, aber das ist natürlich auch die letzten Jahre weiter gewachsen und wir leben auf dem Land. Ja? Das heißt, auch da müssen wir natürlich gucken, wie können wir als Arbeitgeber auch in solchen Bereichen behilflich sein. Wir bieten Hilfe in der Wohnraumsuche, wir bieten selber Wohnraum an.
Das macht ihr als Firma?
Genau. Ja, also natürlich zur Miete, aber wir vermitteln zunächst mal, sagen, okay, wenn man kommt, gucken wir schon mal, dass die Person, wenn sie herzieht, dass wir hier Wohnraum anbieten können, weil das ist auch bei uns auf dem Land natürlich nicht so gegeben, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen und so weiter, das ist auch immer schwierig. Das heißt, da gucken wir, weil oft ist es so, das ist einfach schon, wird schon gefordert, sag ich mal, oder ist schon ein wichtiger Punkt, damit die Mitarbeiter mal herkommen, ja, auch so ein bisschen den Schritt, damit sie sich hier reinfinden, dann müssen wir teilweise natürlich mit Behördengängen und so weiter, haben wir Mentoren, Anlaufstellen, wo man sich wenden kann, weil viele, wenn natürlich viele auch kommen bei 42 Nationen, ist die Sprache natürlich nicht immer gleich so da, wir bieten Deutschkurse in der Firma an, wir haben aktuell 90 Mitarbeiter in Deutschkursen. Boah. Das sind aber nicht nur Mitarbeiter, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, weil sie geflüchtet sind aus Ukraine, Syrien etc., sondern auch Mitarbeiter teilweise, die vielleicht schon 20, 30 Jahre hier in der Region wohnen, aber einfach noch nie so, sag ich mal, vielleicht auch, also klar, das Bedürfnis nicht gesehen haben, aber für uns ist es einfach wichtig, weil Deutsch ist für uns die Sprache im Unternehmen und das sollte auch langfristig möglich sein. Wir behelfen uns selbstverständlich auch mit Übersetzungs-Apps oder haben gewisse Personen, wo wir wissen, die können dann übersetzen. Aber das ist der erste Schritt, aber langfristig sollte man sich ja auch auf Deutsch, sag ich mal, kommunizieren, wohlfühlen. Und da gucken wir auch, dass wir da den Mitarbeitern entgegenkommen.
Und was sind so individuelle Themen? Du hast gerade schon gesagt, Bankkredit, Wohnungssuche. Was sind Themen, mit denen eure Mitarbeiter zu euch kommen und sagen, ich brauche da Hilfe? Was sind das so, die zwei? Oder gibt's also
es ist jetzt nicht permanent, ist jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Thema, aber man muss einfach 1200 wissen,
werden ja ein paar Themen auflaufen.
Wenn man mal irgendwie was hat, was einen auch, sag ich mal, wo man vielleicht einen Rat braucht oder dann sind wir einfach auch da, ja, weil wir haben auch eine langjährige Mitarbeiterzugehörigkeit, also im Schnitt 16 Jahre. Wir haben aber, also wir ehren jedes Jahr Mitarbeiter für 25, 40 oder auch mal 50 Jahre Betriebszugehörigkeit. Wow. Ja. Also letztes Jahr haben mein Bruder und ich zum ersten Mal diese Ehrung vorgenommen und haben Mitarbeiter für 40 Jahre geehrt und wir beide sind noch nicht mal 40 Jahre alt. Also das war auch schön und das ist, glaube ich, einfach so zu zeigen, okay, es gibt gewisse Themen, wir wollen ja auch, dass die Mitarbeiter, sage ich mal, produktiv am Arbeitsplatz sind und da muss man einfach, wollen wir auch gucken, dass wir, sage ich mal, dass wir das ermöglichen, dass sie das eben auch ausüben können. Wir bieten zum Beispiel auch in der Produktion, also das Nähen ist ja auch sehr körperbelastend, ja, weil man ja permanent gebückt vor der Maschine sitzt. Selbstverständlich gucken wir durch Rotation und so weiter, dass man die Arbeitseinstellung auch ändert. Aber da haben wir zum Beispiel, sag ich mal, Gesundheitsmanager, die immer prüfen, ist die Einstellung richtig, müssen wir das was verändern. Wir haben Rückenschulungen oder halt Rückenübungen, die wir 2 bis 3 Mal pro Schicht anbieten, also die jeder Mitarbeiter auch mitmacht. Einfach so allgemeine Übungen, damit man, wo ich ja hoffe, dass die Mitarbeiter das vielleicht auch mal in ihrer Freizeit dann irgendwie sagen, ah, jetzt könnte ich mal die Dehnübung machen oder so, die allgemein einfach den, sag ich mal, die Rückenmuskulatur stärken. Das sind Themen, die natürlich auch mit dem Arbeitsplatz zusammenhängen, aber die dann insgesamt auch wieder so ein bisschen für Auflockerung im Arbeitsalltag führen, ja.
Wenn wir jetzt nochmal vielleicht abschließend so in die Zukunft gucken, was sind die Themen, von denen du sagst, für die möchte ich, wenn du das schon sagen kannst, für die möchte ich mal stehen? Also wenn man zurückblickt auf meine Amtszeit, was ist eigentlich das, wie ich Trigema prägen möchte? Das ist der Stempel, den ich dem Unternehmen aufdrücken möchte. Das soll mein Vermächtnis sozusagen, mein unternehmerisches Sein. Gibt es da was?
Also ich glaube, mein persönliches Vermächtnis nicht, sondern wenn, dann ist das ja von uns als Familie so gedacht, ja, weil mein Bruder und ich uns ja auch als Team, als Tandem sehen. Ich glaube, wir möchten einfach, für uns ist es einfach super wichtig, dass wir sagen, das ist unser Ziel, dass wir sagen, wir können auch in Zukunft hier in Deutschland noch auch mit hohen Kosten, mit den Personalthemen, die wir haben, es ist einfach möglich, auch hier noch Produkte herzustellen, ja, und die auch noch, sage ich mal, und dass wir einfach, ich sage immer, wenn viele sagen, wieso habt ihr dieses Unternehmen übernommen, ihr hättet ja auch ein Startup gründen können, sonstiges, dann sagen wir haben so viele Projekte, die wir hier innerhalb des Unternehmens vorantreiben dürfen, ja, weil wir haben diese Chance bekommen, auch wenn es eine Industrie ist, die es so in Deutschland nicht mehr gibt, zu zeigen, es gibt da noch Möglichkeiten, wie wir es entwickeln können und das ist unser Ansporn jeden Tag.
Die allerletzte Frage. Wir hatten einen kleinen Diskurs hier in meinem Umfeld, was diesen Affen angeht. Und die Frage war, die war generationenabhängig. Die etwas Jüngeren sagten, das Vorbild dieses Affen ist ein Affe namens Charlie. Und die etwas Älteren sagten, viel älteren, ehrlicherweise, und ich gehörte dazu, sagten, das ist ein, das gab mal eine Fernsehsendung, die hieß Ronnys Popshow, wo neueste Musikvideos gezeigt wurden und die Moderation machte ein Affe. Deswegen die Frage, wer hat recht, wer ist Vorbild für diesen Charlie, diesen berühmten, wahrscheinlich letzterer, ja?
Nein, es ist so, dass also ich sag mal, er heißt, wir nennen ja auch Charlie, weil Charlie ist gleichzeitig groß geworden wie unser Charlie aus der damaligen Fernsehsendung. Die sind beide Anfang der 90er erschienen und unser Affe, also unser Trigema-Affe Charlie, lief immer in der ARD vor der Tagesschau, genau. So wie jetzt immer noch. Mhm. Und unser Charlie, die Sendung im ZDF. Und das war, hat sich auch immer so überschnitten. Okay. Deshalb, sag ich mal, waren die so Weggefährten.
Also ja. Nicht die Popshow, sondern der Charlie aus ja. Der, okay.
Und der Blablabla. Es war Zufall, dass sich das dann so ergeben hat, hat aber noch zur Verbreitung und zur Bekanntheit unseres Affens beigetragen.
Na klar, bleibt er?
Der bleibt auf jeden Fall. Aktuell ja nicht mehr als echter Affe, sondern im KI-Bereich. Und dadurch können wir ihn noch vielseitiger einsetzen, denn er kann jetzt endlich auch unsere Kleidung tragen und nicht nur sein Nachrichtensprecher-Outfit. Und wir können ihn in unterschiedlichsten Situationen zeigen. Dadurch wird er nochmal nahbarer und wir können ihn auch eher noch mit unserem Produkt, mit unserer Marke verknüpfen.
Auch da eher Evolution als Revolution, höre ich. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Bonita, für das Gespräch. War super spannend. Danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken.